Schönen Nachmittag, herzlichen Dank für die Einführung und vielen Dank für die Einladung. Die Ehre, dass ich hier sprechen darf. Ich werde eine Perspektive aufzeigen, die vielleicht etwas ungewohnt ist und liebe Anthropologie und als solcher, der sich mit anthropologischen Themen viel befasst hat, stehe ich hier vor einem Plakat, das eine Generalaussage über den Menschen beinhaltet. Der Mensch ist ein Gesamtkunstwerk. Da bin ich ein wenig stutzig gewesen und ich habe mit Michael Musalek ausgemacht, dass ich auch ein bisschen provokant sein darf und davon mache ich nun gerne ein wenig Gebrauch. Der Mensch ist für mich ein, ja, ich sage es gar nicht so gerne, aber eine Aussage, die beginnt mit der Mensch ist, da erschauere ich ja schon ein wenig. Und darum, vor dem, was da an Erschauerlichem im positiven wie im negativen Sinn enthalten ist, würde ich sagen, der Mensch ist ein Wunder oder vielleicht ein Geheimnis. Aber das Gesamtkunstwerk, das kommt wirklich vor und das ist die Existenz. Und über die mag ich gerne sprechen und aus dieser Perspektive mag ich heute zu Ihnen sprechen. Was wir aus unserem Leben machen, unsere Biografie, die gelebte Biografie, die noch ausstehende Biografie, die Zukunft, wie wir das umsetzen, das ist das Gesamtkunstwerk. Und das ist ein sehr schönes Thema, auch wenn wir über Therapieziele sprechen. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben, was ich gerne mit Ihnen durchgehen würde. Ein wenig einleitend zu den Therapiezielen, dann die existenzielle Perspektive gleich zu Beginn schon mal bemühen und Sie dann durcharbeiten am Thema Person und am Thema ganz konkret machen, am Thema Sucht, wie das in der Mikrostruktur der Prozesse, der Dialoge vielleicht eingebracht oder stattfinden kann. Und dann am Ende noch mal kurz eine Zusammenfassung. Die Ausführungen schwanken zwischen den Polen. Das, was ich Ihnen bringe, ist, und werden Sie sagen, das ist eh normal, das ist gar nichts Besonderes, das kennen wir. Und auf der anderen Seite doch auch Provokationen, Ungewohntes. So denke ich zumindest. Über Therapieziel haben wir heute schon viel gehört. Michael Musalek hat in der Früh schon über Heilung und Gesundheit gesprochen. Sie gelten spontan als die wichtigsten Therapieziele, die Wiederherstellung von Heilung, durch Heilung, die Wiederherstellung von Gesundheit, in den Dimensionen natürlich aufgebrochen, Körper, Psyche, wir würden auch sagen Geist, also das Ich als Person, soziale Bezüge, Umweltbezüglichkeit, in all diesen vier Dimensionen Wiederherstellung. Aber hier nun die erste Provokation, oder eine vielleicht wieder. Eigentlich können wir Gesundheit zum Ziel erheben? Können wir wirklich heilen? Oder ist das ein Wunsch? Wunsch ist die Haltung gegenüber Dingen, die wir nicht direkt machen können. Ich wünsche mir ein gutes neues Jahr oder ich wünsche dir ein alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche, dass wir morgen ein schönes Wetter haben. Ich würde es als Therapiewunsch bezeichnen, denn Heilung kommt von selbst, kommt von innen. Es gilt dieser uralte Satz, Medicus curat, natura sanat. Wir können nur pflegen, aber heilen, das liegt nicht in unseren Händen. Daher soll es nicht unser Ziel sein, weil sonst kommen wir in Ansprüche, die uns auch überfordern können. Viel bescheidener können wir hingegen zum Ziel erheben, die Bedingungen, die den Heilungsprozess in Gang setzen können, ihn erleichtern können, den Wundheilungsprozess im physischen wie im psychischen Bereich, dass Gesundheit sich einstellen möge, dass Joyful Life entstehen möge, dass die Freiheit, die Autonomie wieder gelebt werden kann, dass Freude aufkommen kann. Denn auch Freude können wir nicht direkt intendieren. Wir können nur darauf schauen, dass wir Dinge tun, die eine Freude aufkommen lassen. Sie merken also, was ich hier einführe, ist eine Zurückhaltung, die eine Distanz erzeugt zwischen den Zielen, die wir direkt angehen können, und dem, was sich unseren Händen entzieht, unserem Zugriff entzieht, weil es sich selbst ereignen muss, von sich aus kommen muss. Daher die Grundhaltung eines Respekts, einer Achtsamkeit gegenüber dem, was in unserem Bereich liegt und dem, was uns von Natur aus schon überschreitet, was jenseits unseres Horizontes der Arme liegt, die wir umspannen können. Psychisch-geistig könnte man, das ist vielleicht nur so ein Aphorismus dazu, Gesundheit entsprechend den Hauptströmungen der Psychotherapie auch definieren. Es ist ganz interessant, wie die vier Hauptströmungen der Psychotherapie Dimensionen des Menschseins aufgreifen, die wirklich fundamental sind. Der Umgang mit der Psychodynamik, mit dieser vitalen Kraft in uns, mit den Libidinösen, das so leicht frustriert werden kann. Mit dieser Kraft, wenn wir das da nicht in einen guten Bezug kommen und in einen Umgang kommen, wird es kein joyful life geben können. Wenn wir nicht lernen, uns zu adaptieren auf die Umweltbedingungen. Die Verhaltenstherapie hat genau das ja im Zentrum, im Fokus ihrer Beobachtung. Wenn wir die Lebensbedingungen nicht beherrschen, dann werden wir anecken. Wie jetzt zum Beispiel werden die Lebensbedingungen, meine Lebensbedingungen verbessert, sodass die Störgeräusche geringer werden. Selbstsein, dass wir die Dimensionen der Autonomie, der Verantwortung, der Sinnhaftigkeit des Lebens, dass wir uns damit auseinandersetzen, ganz basal und sich vernetzen können, zu sehen, wie ich in den Systemen eingegliedert bin. Dimensionen psychischer Gesundheit. Grave hat dazu ja sehr viel geforscht und in einer Arbeit 2006 hat er 8000 Therapiesitzungen analysierend zusammengefasst und gesagt, es ist eigentlich ein Punkt, den man als Therapieziel in psychotherapeutischer Sicht auf der empirischen Basis nennen könnte, nämlich die Ressourcenaktivierung. Die alleine wirkt schon. Wenn man nur bei Menschen Potenziale bewegen kann, entsteht die Grundlage, die zu einer Verbesserung der Lebenssituation, des Umgangs mit sich oder mit der Welt führen kann. Und dann sagt er noch dazu, es kann noch augmentiert werden, gesteigert werden durch korrektive Erfahrungen. Wenn also die Patienten wirklich durch Problemaktivierung erleben, dass sie mit dem vorhandenen Problem nun auch anders und besser umgehen können, weil Ressourcen aktiviert sind. Das ist immer die zwingende Voraussetzung, sonst ist die Problemaktivierung ist sie kontraproduktiv. Nur auf dieser Basis wirkt dann die psychotherapeutische Wirkung und damit das Therapieziel besser gestaltet und erreicht. Nun, wenn wir zur existenziellen Perspektive überwechseln, die Ressourcenaktivierung aus einer existenziellen Sicht könnten wir in vielleicht etwas humanere Begriffe, nicht jetzt so in der Abstraktion der wissenschaftlichen Terminologie, beschreiben als Aktivierung des Ichs. Ich selbst, das, was immer mit dem Ich, ein so komplexer Begriff, gemeint ist. Wenn ich aktiv werden kann, wenn man mir hilft, dass ich bei meinen Ängsten, Depressionen, Abhängigkeit, Partnerproblemen, wenn ich darin aktiv werden kann, dann kann Leben weitergehen, in Gang kommen. Und dieses Ich ist zentral verbunden oder beginnt mit dem Faktum, dass wir erleben können. Sie hören nicht nur den Vortrag, Sie erleben auch etwas. Sie erleben sich und den Saal und das Publikum und mich und den Inhalt, eine Erlebenssumme, in der wir eine gewisse Orientierung erlangen durch das Verstehen. Also Ressourcenaktivierung bedeutet Erlebnisfähigkeit erzeugen, ich werde es noch gleich ein wenig mehr ausführen, Verstehen ermöglichen, darin dann Stellungnahmen, da kommt das autonome Ich voll zum Tragen, Position beziehen, zu sagen, wie das für mich ist und was ich davon halte. Eine innere Abstimmung mit dem Innersten, Intimsten von mir, dem Personsein. Und auf der Basis, aus diesem Abgestimmtsein mit sich selbst, Entscheidungen treffen, einen Willen generieren, handeln, ausführen. Da ist enthalten im Erleben das Schöne, im Verstehen, das Erklären, Erkenntnis. Da ist enthalten Autonomie im Entscheiden. Da ist enthalten Intimität eines eigenen Ichs, in dem, wie ich mich abstimme. Das führt zu Joyful Life, weil ich zugegen sein kann in meinem eigenen Leben. Und im Entscheiden ist der Wille, die Freiheit, die kommt da voll zum Zug, die dann in dem Handeln nur zur Ausführung kommt. Das Therapieziel ist daher aus einer existenziellen Perspektive, und das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, weil es gar nicht so geläufig ist, nicht Symptomfreiheit. Existenziell gesehen ist das Freisein von Störungen, von Krankheit, von Behinderungen nicht das oberste Ziel. Das ist nur auf der Ebene der Bedingungen. Symptomfreiheit macht es ein wenig leichter. Aber ist nicht die Bedingung, ohne die ein erfülltes Leben, ein autonomes, ichhaftes Leben möglich wäre. Sondern die Auseinandersetzung. In Auseinandersetzung zu kommen mit mir, zum Beispiel angeregt durch das, was Sie jetzt hören, sich fragen, wie denke ich dazu, auf welche Erfahrungen trifft das, kann ich damit was anfangen? Das sind Formen der Auseinandersetzung. In Auseinandersetzung zu kommen mit sich selbst und mit den anderen Menschen, der Welt. Also eine ganz dynamische Perspektive, die das Anstoßen dieser Dynamik, dieser Wechselwirkung zwischen dem eigenen und dem anderen und zwischen dem eigenen noch mit der eigenen Intimität, das ist ein Ziel in der existenziellen Perspektive. Und wir sehen in dem Rahmen die Störung eigentlich nur als Anlass, um sich existenziell profunder auseinanderzusetzen und sich vermehrt zu entwickeln in seiner eigenen Ichhaftigkeit, Autonomie, Verantwortlichkeit, Bezüglichkeit zu sich selbst und zu den anderen. Wo Störungen sind, wo psychische Störungen sind, ist hier leuchtet eine Warnlampe, wie beim Auto, die Öldrucklampe auf und sagt, fahr so nicht weiter. Existenziell gesehen fährst du ins Leere. Wenn du hier jetzt nicht danach schaust, dass du entsprechendes Öl nachgießt, damit dein Leben wieder rund und flüssig laufen kann. Dies alles auf dem Hintergrund einer Offenheit. Basal für diesen Zugang, in dem das Ich und das Personsein in den Mittelpunkt drückt, ist natürlich eine phänomenologische Offenheit. Eine Offenheit, die voraussetzungslos, vorurteilslos oder frei möglichst voraussetzungslos an den Menschen herangeht, an sich selbst wie an den Patienten, an den anderen Menschen. Das gilt fürs ganze Leben, nicht nur für die Therapie. Offenheit, in der erfasst werden kann das Wesen, das Wesentliche, um das es jetzt gerade geht, was jetzt gerade wichtig ist. Das so offen sein, dass ich mich ansprechen lassen kann von dem, was ich gerade höre, was ich lese, was ich tue, von Patienten, mit denen ich im Gespräch bin, dass ich mich erreichen lassen kann. Um dies noch ein wenig zu verdeutlichen, in diesem existenziellen Verständnis ist es wichtiger, sein Leben entschieden zu haben, verantwortlich zu leben, verantworten zu können, was ich tue. sich treu zu sein, Schönes zu erleben, ein Sinnverständnis zu haben, sich in einem Sinnkontext zu sehen und so weiter. Es ist wichtiger, dies zu haben, als keine Angst zu haben oder nicht depressiv zu sein, nicht abhängig zu sein, nicht hysterisch zu reagieren. Natürlich kann der Mensch, der wenig, der störungsarm ist oder keine massiven Störungen hat, sein Leben leichter so führen, als wenn er Störungen hat. Aber wenn es einem gut geht, kann man leichter leben. Aber es gibt Menschen mit unheilbaren Krankheiten, mit Behinderungen, mit unlösbaren Partnersituationen, Kindersituationen. Und sie können existenziell genauso leben, ihr Leben verwirklichen, realisieren. Die Symptomfreiheit ist nicht das große Ziel. Karl Jaspers hat ein Leben lang Schmerzen gehabt und hat so viele Bücher noch geschrieben. Er musste sich zum Mittag hinlegen, damit er am Nachmittag wieder weiterschreiben konnte. Man merkt seinen Werken nichts an. Man kann mit Leiden, mit seelischem oder mit körperlichem Leiden, ein unglaubliches Leben führen. Die Frage ist eine gesellschaftskritische Frage. Was zählt bei uns? Was ist erstrebenswert? Was glauben wir ist gutes Leben? Diese Ausführungen sind interessanterweise auch belegt von einer Reihe von Untersuchungen mit der Existenzskala, die existenzielle Erfüllung misst. Und es zeigt sich, dass Menschen, die psychische Störungen im klinischen Niveau haben, dass die erniedrigte Werte in der Existenzskala haben. 2/3 der psychisch gestörten Menschen haben signifikante Erniedrigungen, signifikant niedere Werte in der Existenzskala. Aber 1/3 nicht. Das ist doch interessant. Das zeigt, das spiegelt, oder so kann man diese Daten auslegen, dass es natürlich leichter ist, wenn man keine psychischen Störungen hat, einigermaßen gut und erfüllend zu leben. Aber es heißt auch, dass man selbst mit psychischen Störungen, eingerechnet natürlich Selbsttäuschungen, es ist ein Self-Rating-Scale, dass aber trotz psychischer Störungen und mit psychischen Störungen noch Spielräume sind, wo diese Autonomie der Person zum Tragen kommt. Darum geht es jetzt im nächsten Abschnitt. Die Personierung. Wie können wir in einer existenziellen Perspektive diese Ressource aktivieren, dieses Ich, dieses im letzten, im tiefsten Personsein, der Person zum Durchbruch verhelfen, mehr Person werden, ist die Devise. Das heißt, mit anderen Worten, das Ich ist der große Prozessor im Menschen, der die Inputs von außen und innen verschaltet und daraus Handlungsimpulse, Handlungsaufträge gibt und den Willen generiert. Die Prozessfähigkeit steigert und dabei ist es auch wichtig, sich in den existenziellen Strukturen zu verankern. Das große Ziel, in anderen Worten, nun statt sich in Auseinandersetzung bringen, ein viel menschlicheres Wort, in den Dialog bringen. Das ist für uns ganz zentral. Seelische Gesundheit ist nur auf dieser Basis, nach allen unseren Beobachtungen, möglich, dass wenn der Mensch nicht fixiert ist, sondern in einem Auseinandersetzung, in einem Dialog, in einem Austausch stehen kann, nach außen und nach innen. Ansprechbar ist, Stellung nehmend und antwortend, sich dabei abgrenzt und in der Abgrenzung aber eine Offenheit bewahrt. Diese Basis, meine ich, ist in den wahrscheinlich allen Psychotherapien enthalten, mehr oder weniger explizit. Und das ist vielleicht auch ein Grund oder meines Erachtens ein sehr zentraler Grund, warum die Effizienz der unterschiedlichen Psychotherapierichtungen um etwa vergleichbar ist. Im Dialog mit der Welt, wir sprechen mit Patienten, mit Klienten. Bei psychischen Störungen beginnt der Dialog mit der Welt, braucht die Vermittlung über die Psychotherapeutin. Die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut ist der Repräsentant, diejenige, die nun erstmals diese Verbindung nach außen hin wieder anregt, aufnimmt, dem Patienten entgegenkommt, für sie da ist. Ein Gegenüber. Es ist eine Modellsituation des In-der-Welt-Seins. Die Präsenz des Gegenübers ist sehr zentral dabei. Es ist nicht so wichtig, worüber man spricht. Es ist viel wichtiger, dass man über das aktuell Bewegende spricht. Das Ziel ist, den Patienten in die Präsenz, ins Dasein zu rufen, in die Gegenwärtigkeit oder ihn dort zu halten. Wirksam ist dieser Dialog, wenn dabei das Leben anfühlbar wird, wenn die Menschen ihre eigene Lebenssituation besser einfühlen können, wenn sie verständlicher wird. Und dabei können sogenannte existenzielle Momente geschehen, wo ein Berührtsein entsteht, das wir nicht gemacht haben, aber für das wir die Arme ausgebreitet haben, damit es kommen kann. Das Heilsame des dialogischen Geschehens ist dieses sich berühren lassen vom Leben. Darin wird der Mensch innerlich freigesetzt, in seinem Personsein erreicht. Es aufnehmen, ihm entgegentreten, aussondern, verändern, soll aus diesem Berührtsein generiert, erwachsen, entstehen, aufkommen können. Die Wirkung des Dialogs mit der Welt hat ihren Ursprung in der Präsenz der Therapeuten und der Patienten. Es braucht genauso die Präsenz der Patienten, aber die können nur präsent sein, wenn sie von ihrem Leben sprechen können, wenn sie über das sprechen können, was sie jetzt am meisten bewegt und berührt. Es braucht von Therapeuten her diese teilnehmende Präsenz. Die erlaubt es dem Patienten, sich zu finden, in diesem Gegenüber, sein Personsein zu entwickeln. Das Ich wird Ich am Du. Ohne Du komme ich nicht zum Ich. Grundlage psychotherapeutischer Gespräche. In dieser Präsenz, nun, in der es darum geht, ein Berührtsein zu ermöglichen, kommt es zur Befreiung der inneren Erlebnisfähigkeit. Diese Offenheit, dieses sich innerlich auftun können, damit gesagt werden kann und damit auch empfunden, gefühlt werden kann, was wichtig ist, ist ein Ziel im therapeutischen Prozess. Existenzielle Psychotherapie setzt wie die meiste Psychotherapie am unmittelbaren Erleben an. Es ist nicht nur Problemfokussieren und Problemaktivieren, es ist Erleben. Und im Erleben wird das Geschehen, oder durch dieses Erleben kommt das Geschehen in die eigene Lebendigkeit herein. Es wird das Geschehen zum Erleben, zum Fühlen. Das ist der Dialog, was ich bis jetzt beschrieben habe, nach außen. Zunächst in der Therapie, repräsentiert durch die Therapeuten. Dieser Dialog ist Muster, soll Modell sein für den inneren Dialog. So wie ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin mit den Patienten spricht, sollen nun die Patienten mit sich selber ins Gespräch kommen. Sie sollen an diesem Modell lernen, üben, sich festigen, bestärkt werden, mit sich selbst ebenso offen, verständlich, auch Stellung nehmend umzugehen. Als Mensch ist der Mensch ist sich selbst gegeben. Ich habe mit mir auch umzugehen. sonst wäre ich nicht frei. Der Dialog mit der Welt, was wir vorher sagten, bringt den Menschen in die Existenz. Aber die Nachhaltigkeit dieses in die Präsenz gerufen Seins entsteht erst, wenn sie verankert ist im Inneren, in einem inneren Dialog sich weitergeführt werden kann, wenn sich der Mensch, in unserem Fall die Patienten, wenn sie sich selbst begleiten können in einem guten, offenen Gespräch mit sich selbst. Der innere Dialog wird auf seinen tiefsten existenziellen Gehalt hin dann verlängert, und das ist, möchte ich hier nur streifen, indem er Verankerung findet in den Grundbedingungen der Existenz, dem Seinsgrund, dem Grundwert, dem Selbstwert und dem Lebenssinn. Dass wir also in diesem Dialog auf das Gehaltensein schauen, auf das, worauf wir vertrauen können, dass wir schauen auf das, was ist, was meine Wahrheit ist, meine subjektive Wahrheit, meine Realität, dass ich auf dieser Basis darauf schaue, wie mein Leben in Schwingung kommen kann, wie darin Leben stattfinden kann. Der Grund allen Wertes ist dieser Grundwert, das Gefühl, das tiefe Gefühl jenseits der Rationalität, dass ich vielleicht doch empfinden kann, dass es im Grunde gut ist, dass ich bin. Und dass ich selbst bin. Dass dieses Ich-Selbst-Sein auch einen Wert hat. Und dies alles in einem Kontext stattfindet, der mich überschreitet. Ich habe heute in den Ausführungen von Professor Paulschek festgestellt, dass diese Capability Approach von Zen und Nussbaum hier eine überraschende Parallele für mich hat. Es wäre eine Bedürfnis einer weiteren Arbeit zu schauen, ob nicht in diesen vier Strukturen das noch einmal eine Essenz aus diesen Capabilities darstellt. Dialog. Der Mensch bedarf wesensmäßig der Ergänzung durch Andersheit. Es ist wichtig, dass ich mit mir spreche und im Austausch bin, um mich zentrieren zu können. Aber ohne den Dialog mit den anderen und mit der Welt komme ich nicht zu meiner Ganzheit. Die Andersheit ergänzt mich. Ergänzung heißt ganz machen. Ich würde nun gerne noch etwas Suchtspezifisches anfügen und das, was ihr jetzt in einer relativ allgemeinen Perspektive von Therapieziel reflektiert haben, schauen, wie sich das anwenden lässt auf die Mikroarbeit in der Sucht. Michael Musalek hat mir gesagt, es ist so viel Pufferzone nachher, dass ich also keinesfalls hier etwas abkürzen soll. Ich habe ihn gewarnt, aber ich darf nun diese Warnung öffentlich machen. Er wird nach 50 Minuten mich unterbrechen, sagt er. Aber so lange werde ich nicht brauchen. Ein paar Minuten werde ich jedoch länger haben. Lassen Sie mich einführend einige ruhige Beobachtungsschritte machen. Wenn wir auf den süchtigen Menschen betrachten und fragen, warum sind Sie süchtig? Was suchen Sie in der Sucht? In einer solchen Phänomenologie der Sucht zeigt sich, dass der Süchtige, der sucht nicht die Sucht. Der will ja gar nicht süchtig sein. Er sucht etwas anderes. Er sucht im Grunde das, was ja in Karlsburg so groß auf der Fahne steht: Freude, Lust. Genuss, er sucht Leben. Irgendwie soll es lebendig sein in seinem Leben. Er leidet entweder zu sehr, oft sind es ja sind es andere Störungen, die die Sucht generieren, oder es ist so flach oder leer, und Sucht ist das große Versprechen: wenn du mich konsumierst, dann hast du intensives Leben. Hinter jedem "ich muss trinken" steht ein "ich will leben". Was wiederum heißt, hinter jedem Müssen steht ein unbewusstes Wollen. Die Unfreiheit der Pathologie, das Wissen, ruht auf der Wesensfreiheit des Menschen auf. Und wenn wir an dieses Grundwasser herankommen, dann bohren wir natürlich eine Fähigkeit, eine Ressource des Menschen an, die ganz zentral ist und mit seinem Wesen und sein Wesen unmittelbar auch darstellt. In der Praxis heißt das, dass sich der Süchtige fragt, dass wir ihn vielleicht fragen können, was will ich eigentlich? Worin lebe ich? Wozu abstinent werden? Und wenn abstinent, ist das dann auch noch Leben? Empfinde ich das als Leben? Wenn das nicht gewährleistet ist, wie soll ein Mensch motiviert sein, in der Therapie mitzumachen? Man ist ja heute diesbezüglich viel offener für solche Fragen, weniger kategorial und erkennt, dass die Patienten und Klienten, Klientinnen unbedingt selbst mit einbezogen werden müssen in die Programme. Und die Entwicklung des Orpheus-Programmes ist nach allem, was ich kenne, halte ich für einen Meilenstein in diese Richtung. In diese Richtung des Ressourcenaktivierens und des Operieren mit dem Leben, mit den gesunden Fähigkeiten des Menschen, mit diesen personalen Kompetenzen. Nun, der existenzielle Zugang geht auch in diese Richtung voran. Wir arbeiten mit Zustimmung. Zustimmung ist Freiheit. Es ist das Ja zu dem, was ich tue. In Abstimmung mit mir selbst, aus einem inneren Konkordanz mit mir, kann ich meine Zustimmung geben. Wie? Und damit sind wir an der zentralen Ressource der Person. Wie geht das in der Praxis? Da können wir in einem Dreischritt die Patienten in eine konsequent anleiten, das, was wir besprochen haben, umzusetzen. Nämlich sie fragen, die primäre Ressource dieses Ich, das da erlebend zugegen ist, wie ist das für dieses Ich, wenn es zum Beispiel trinkt? Anbindung an das Erleben, wie geht es Ihnen mit dem Trinken? Was erleben Sie beim Trinken? Was wird dadurch besser? Was schlechter? Und dann eben dieser Fokus auf, erleben Sie das Trinken als gut? Nicht, was denken Sie? Nicht, was haben Sie gehört? Es braucht die Individualisierung, das ganz subjektive, persönliche Erleben. Es ist ein Training in der Achtsamkeit. Es geht nicht um ein Beurteilen, weder von Patienten selbst noch von außen. Es geht darum, sich zu öffnen, mal zu fühlen und an sich heranzukommen zu lassen, was ich denn da tatsächlich tue, wenn ich das tue. Das gilt übrigens nicht nur für den Alkohol, das ist auch die Schokolade oder das Spiel oder was immer. Dann verstehe ich das im zweiten Schritt. Verstehe ich, dass ich trinke? Will ich im Grunde trinken? Oder passiert es mir mehr? Also wie präsent bin ich eigentlich in diesem Vorgang? Und der Fokus wieder in dem, sind Sie mit Ihrem Trinken, mit der Tatsache, dass Sie trinken, mit der Menge, mit der Art und so weiter, sind Sie damit einverstanden? Persönliche Stellungnahme. Was halten Sie davon? Haben Sie Zustimmung? Zu welchem Verhalten könnten Sie Zustimmung geben? Gott sei Dank ist heute die Abstinenz nicht mehr ein Paradigma sine qua non, sondern ist es dem Menschen in der Therapiesetting nun möglich geworden, auch Dinge zu tun, die damals, als ich Medizin studiert habe, als Kunstfehler angesehen wurde. Es hieß damals, ein Alkoholiker kann nur entweder oder. Kann ich zustimmen? Zu was kann ich Zustimmung geben? Das ist die Einladung der Ressource Person, der Ressource des Ichs. in das Therapieprogramm. Und dann der dritte Schritt, und wenn von dem, was ich jetzt, wozu ich die Zustimmung gebe, wie kann ich das konkret umsetzen? Was kann ich heute dafür tun? Was steht da an? Wenn Menschen mit Einverständnis, mit Zustimmung trinken, machen wir keine Psychotherapie. Es wäre meines Erachtens unethisch, dann mag der gesellschaftliche Auftrag vielleicht noch anders klingen, aber gegen seinen Willen darf man einen Menschen nicht behandeln. Wenn ein Mensch also meint, so wie er riskant trinkt oder vielleicht in einer Abhängigkeit steht, will er weitermachen, dann sollen wir ihn lassen. Das ist Respekt. Das heißt in der Praxis Respekt vor der Autonomie, vor der Würde eines Menschen. Ich werde nicht aufgeben, ich werde im Dialogpartner bleiben, aber in dieser respektvollen Haltung. Ich werde ihm sagen, wie es für mich ist. Ich werde ihm sagen, was ich jetzt vielleicht nicht so gut finde. Aber immer in der Haltung, du bleibst du und ich respektiere deine Entscheidung und deine Zustimmung ist das Maßgebliche. Auch wenn es körperlich nicht gesund ist und psychische Schäden macht und soziale Schäden hat. Ich gehe auch manchmal zu spät ins Bett und weiß, dass das körperlich nicht gut ist und dass ich mich psychisch am nächsten Tag nicht. Also wir verhalten uns ja alle nicht immer ganz ideal. Das sind Lebensstile, die auch zu berücksichtigen sind. Wenn aber die Patienten nicht einverstanden sind, dann operieren wir konsequent weiter mit der Zustimmung. Das Erleben des Nichtkönnens. Ich bin nicht einverstanden, aber ich kann nicht anders. Ich leide darunter, aber ich kann nicht anders. Nun heben wir dieses Verhalten auf die existenzielle Ebene. Einerseits durch Selbstdistanzierung, andererseits durch eine Zustimmung zum Nicht-mehr-Können. Selbstdistanzierung, das heißt, bin ich in der Lage, kann ich vielleicht Zustimmung geben zur Bekämpfung dieser Sucht, dass ich etwas dagegen tue. Therapie, stationär eventuell, aber auch im ambulanten Bereich, dass ich kleine Schritte mache, dass ich mit Hilfe von Freunden, Angehörigen Schritte unternehme, dass ich experimentiere, dass ich vielleicht mehr Sauna mache oder Jogging und Sport und so weiter. Jetzt kommt das Provokante. Nämlich, und wenn ich dann nicht mehr kann, und wenn ich wieder zum Glas greife, und wenn alles nichts nützt, können wir hier auch noch mit Zustimmung operieren? Zustimmung ist die zentrale Ressource, diese Freiheit. Können wir dann sagen, ich kann, ich habe alles getan, ehrlichen Gewissens, muss ich mit dieser Realität jetzt leben. Ich gebe ihr mein Einverständnis. Ich muss das jetzt leben. Ich bin hier an der Grenze. Ich kann nicht mehr. Und nun entscheide ich mich und sage, ich erkenne, hier kann ich nicht weiter. Darum erlaube ich mir jetzt, das zu trinken. Man soll nicht mehr tun, als man kann, halte ich für ein Grundmotto in der Therapie. Therapie heißt Schritte ermöglichen, auch wenn sie noch fern sind von dem, wo wir hin möchten, aber einen Schritt ermöglichen. Hier wird der Schritt ermöglicht, dass der schicksalhafte Anteil der Krankheit akzeptiert wird. Dass wir nicht in die Lügenschleife gehen, dass wir den Scheinmakel überwinden, dass wir zu uns stehen, dass die Selbstakzeptanz gefördert wird, dass sich die Verantwortung, dass dem Patienten auch die Verantwortung in die Hände gegeben wird, ihm bewusster wird und er wird vielleicht wieder trinken und noch ein paar Mal mehr. Was spielt das für eine Rolle bei den Geschichten? Wenn wir das nun reflektieren ein wenig, so könnten wir so sagen, dass es vielleicht doch besser ist, sich auf einen erreichbaren Wert einzulassen, als einem unerreichbaren zu folgen. Weil es zu einer realistischen Einschätzung des Willens führt und zu einer Willenserhaltung beiträgt. Man gibt Zustimmung zur Grenze. Auch zum Scheitern. Aber es ist nicht mal Scheitern, weil es ist ja nicht das Therapieziel, nicht zu denken. Das Therapieziel ist, mich in Auseinandersetzung zu halten, mich im Dialog zu halten, auch mit meinem Alkohol. Und dabei auf mich zu schauen und mich dabei zu restrukturieren, regenerieren, mich zu finden, mehr Person zu sein und nicht in das Debakel des Ich-Verlusts zu fallen. Es trainiert Entscheidungen. Es wird mit eigenem Wollen getrunken und man wartet nicht, bis es einem aus der Hand gleitet und man wieder sich zum Opfer macht, sich passiv erlebt und sich verachten wird darüber. Ich bleibe im Handeln, maximal, ich kann mich darin trainieren. Existenziell gesehen ist es wichtiger, sich nicht im Stich zu lassen, als nicht zu trinken. Mit sich zu gehen, auch wenn es in die Sucht hineingeht. Bei sich zu bleiben, in der Depression, in der Angst, es ist in all diesen, auch außerhalb der Pathologie. Sich nicht im Stich zu lassen. Das heißt auch realistisch zu sein. Wieder entsprechend dieser vier Strukturen der Existenz. Realistisch erkennen, was meine Grenzen sind, wo meine Schwäche ist. Und auf diese Realität Bezug nehmen. Die Beziehung zu mir selbst entsprechend fördern. Möglichst meine Freiheit zu erhalten, die Würde, die Entscheidungsfähigkeit, die Kraft des Entscheidens und den Sinn der Handlung, die Orientierung zu sehen. Wenn es nicht geht, dann brauche ich es offenbar noch. Dies ist ein wahrhaftes zu sich stehen. Ein wahrhaftes zu sich stehen gibt langsam den Anstoß zur Veränderung. Es führt zu einem Maximum an Zustimmung, wodurch Freude entstehen kann, wodurch ein Umgang auch mit Sucht entstehen kann, wodurch das Wohlergehen des Patienten im Blick der Therapeuten bleibt. Eine Einübung einer aktiven Haltung zur Sucht, die Beziehung zu sich fördert. Und was ich so oft beobachten kann dabei, ist, dass mit der Zeit ein Ekel entsteht. Ein Ekel gegenüber dem Unechten, gegenüber dem Ersatz, was dann den Menschen erst recht motiviert, auf das Echte, auf das Ehrliche mir zuzugehen, aber es ist ein Prozess und im Prozess ist dann nicht von Anfang an alles gleich auf der Schiene, wo wir schon das Ergebnis sehen können. Man könnte dieses Programm bezeichnen als ein endogen-aversives Suchtprogramm. Aus sich selbst heraus, durch das Erleben, durch die Achtsamkeit, was ich da mit mir mache, generiert sich der natürliche Abscheu vor dem, was nicht einem entspricht. Und dort, wo diese nicht entsteht, soll der Mensch auch weiterleben, denn er steht in Übereinstimmung mit sich. Und das sind Lebensstile, die wir nicht normativ vorgeben sollen. Abschließend nur noch einmal. Sich als Person in atmenden Austausch mit den anderen und mit sich selbst zu bringen. Weil dann aus dieser Basis kann ich Gestalter werden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Würde, aber du hast es ja zunächst gezeigt. verbieten, dass inzwischen alle Produkte sozusagen rausgehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, auch hier Fragen an Sie zu stellen. Ich bitte, einerseits Führung, die Sie haben, die Referenzen hier einzunehmen und Sie Ihre Fragen an Alfred Lenk hier zu stellen. Also, wer Sie welche Fragen, sofern er nicht schon alles in seinem Referat vorweggenommen hat. Bitte.
Kann man auch das Wort bei den Offenbeziehungen zusammen zurückbekommen? Oder jetzt fast schon gehört?
Ja, ja, das ist ein sehr passender Bild. Es durchzieht auch, oder es inkludiert oder umfasst, also umfasst auch den palliativen Bereich. Also auch diese ganz schweren Menschen, schweren abhängigen Menschen, wo eine Symptomzeichen, das alles nicht mehr erreichbar ist. Aber mit der Perspektive, dass es ja gar nicht darum geht, ein Leben zu ermöglichen, auf der Basis, wo es die Menschen noch fehlt, mit dieser Perspektive ist es für die Frage nicht frustrierend, sondern höchst spannend. Ich habe im Psychosozialdienst mit vielen mit solchen Menschen zu tun gehabt und ich habe lange Gespräche mit mir, die sich gehört haben.